Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem momentan zweiwöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in der Formel E-Welthauptstadt Ülpenisch sitzen der Tobi W., der Tobi B. und der Timo beim Ausklang des Formel E- oder e-formel.de Redaktionstreffens. Hallo nach Ülpenisch, wie jedet euch?
Hallo, hallo, Hallöchen, Popöchen. Wie geht es dir in München?
Ja, super, super. Da müssen wir, schau mal, da ist sogar auch die Wetterabfrage heute viel kürzer. Hier ist sonnig und blauer Himmel und bei euch so?
Oh, auch.
Ja, auch.
Guck mal, wie einfach das ist. Da müssen wir gar nicht 3, 4 Städte abklappern wie sonst.
Das ist der Hammer. Ja, wir sitzen tatsächlich alle in einem Wohnzimmer, also bis auf Phil, aber sonst die komplette Redaktion ist, also fast komplette Redaktion
ist. Genau, es werden immer weniger. Svenja ist auch. Es werden immer
weniger. Erich auch nicht.
Erich ist auch nicht da, Olli auch nicht.
Olli.
Steffen, wo bist du?
Aber Dennis ist hier. Special Guest, der sitzt auch am Tisch. Der wird sich wahrscheinlich eher ruhig verhalten.
Wie immer.
Wir werden sehen. Aber er macht gerade Liveries für Saison 5.
Genau, damit nämlich die Autos nicht alle einfach nur schwarz sind. Der Dennis ist nämlich der das macht. Sonst wären die alle gleich. Der findige Hörer fragt sich wahrscheinlich, Moment, was sagt er jetzt hier Ülpenisch? Ich habe heute gelernt, der Tobi W. wohnt gar nicht in Zülpisch.
Er seufzt schon.
Ja, das haben wir gehört. Sondern in Ülpenisch. Das heißt, wir sagen jetzt ab sofort immer Ülpenisch. Denn
Ülpenisch Epris.
Das ist dann sozusagen eine Untergruppe von Zülpisch, ne? Habe ich das richtig verstanden?
So sieht's aus, ja.
Ah ja, so ein Ort im Ort, ein Gemeindeteil oder so, oder wie?
Richtig.
Ah ja, okay, verstehe. Na gut, das ist okay. Da kann man ja eigentlich beides verwenden. Ich finde ja Zülpich vor allem deshalb so interessant, weil man das so schön mit Zürich einfach auswechseln kann, ohne dass jemand was merkt. Und das ist schon passiert, aber auch nicht mehr so wichtig, weil Zürich ist ja dieses Jahr auch nicht mehr so viel oder nächstes oder die Saison. Aber müssen wir mal gucken, was man mit Ülpenich noch anfangen kann. Das, ja, ich weiß es nicht, ich habe schon ein paar Ideen. Da müssen wir mal gucken dann.
Ach du liebe Güte.
Ach du liebe Güte. Dann lass uns doch vielleicht lieber über ernsthafte Themen sprechen. Jetzt wurde nämlich gerade, ich glaube es war letzte Woche, die Strecke in Diriyah vorgestellt. Das ist das, wo wir immer sagen, das ist Riyadh. Ist ja auch wieder nicht Riyadh, ne? Denn Diriyah ist ja das verhält sich zu Riyadh wie Ülpenisch, genau. Zu Zülpisch. Und,
ja, und da das hatten wir beim Frühstück auch schon.
Ja, ja, okay, da war ich nicht dabei. Dann, ich dachte, das wäre jetzt, na, ist ja auch irgendwie mein originärer Einfall jetzt.
Und,
ja. Ja. Richtig gut. Und dadurch, dass wir es jetzt zerredet haben, ist es auch nochmal doppelt gut. Und da hat man jetzt nämlich beim Demolauf, wo Felipe Massa dann das neue Auto zum ersten Mal dort über die Strecke gefegt hat, hat man jetzt in dem Rahmen auch das Streckenlayout vorgestellt. Und das kam dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe so an und alle so, hä? Und das war, glaube ich, daraus geboren, dass diese Strecke 437.000 Kurven hat, was erstmal verwundert, wenn man sich das anguckt. Ne? Also das macht auf jeden Fall diese Strecke aus. Es gibt sehr viele Lenkvorgänge pro Runde, sage ich mal, oder? Was haben wir? 21 Kurven auf 2,495 Kilometern. Das ist halt schon massiv viel. Wie findet ihr die Strecke?
Das wird, ich glaube, richtig cool. Wir haben, also man kann sagen, die Strecke teilt sich so in zwei Hälften. Die eine Hälfte ist eigentlich nur gerade oder beziehungsweise zwei Geraden mit einer Schikane drin, um ein bisschen zu verlangsamen. Und die andere Hälfte erinnert so ein bisschen an, lass es Silverstone sein oder Japan oder Austin, diese kurvigen Passagen. Extrem flowy, das wird ziemlich schnell, glaube ich, lenken. Sieht aber nach jeder Menge Spaß für die Fahrer aus und möglicherweise bei dem wenigen Grip des Autos auch hier und da mal der ein oder andere in die Planke, wie war es?
Kann er den Koffer einplanken?
Voll die Koffer ein.
Koffer eingeplankt in die Arteria. Es gibt tatsächlich Diskussionen noch über das Layout, ob das so final ist, weil natürlich, wie immer, wenn Formel-E-Strecken neu entworfen werden, am Ende erstmal, sobald die Strecke wirklich aufgebaut ist, wenige Tage vorher, die FIA die Strecke abgeht und sagt, ist das sicher oder ist das nicht sicher? Und hier besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass es nicht sicher ist in diesem kurvigen Teil, weil es möglicherweise zu schnell wird. Aber,
und es ist auch super eng da.
Ja, es ist halt extrem eng und naja, aber wir werden sehen. Ich glaube, dass es ein ziemlich cooles Layout sein wird.
Tobi zerlegt es gerade.
Aber richtig. Entschuldigung.
Ja, macht nichts, das kennen wir ja nicht anders. Die Sache ist ja die, jetzt habe ich es vergessen.
Oh.
Blöd. Das ist, weil ich mich so um deinen Gesundheitszustand sorge. Habe ich jetzt komplett vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Das ist aber nett, Phil.
Hm, so bin ich. Ganz anders als du in der Pre-Show.
Das hören muss, patreon.com/epod, meine Freunde.
Ja, das gibt so Momente, da springt der Tobi B. gleich einfach drauf an. Ach ja, genau, was ich sagen wollte war, also diese Flow-Geschichte und auch so diese Silverstone-Analogie finde ich sehr interessant, denn wir haben ja mittlerweile dann oder zum Saisonstart dann auch sehr potente Fahrzeuge, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das durchaus Spaß macht, die da durch diese Kurven zu jagen. Das Problem dabei ist nur, wenn es zu kurvig und schnell und außerdem eng ist, dann ist mit Überholen natürlich nicht so weit her. Ja, das würde bedeuten, wir haben zwar viele Kurven, aber nicht viele Überholmöglichkeiten.
Ja, es hält sich in Grenzen. Also in dem ganzen kurvigen Teil wird es quasi unmöglich sein zu überholen. Es gibt eigentlich nur eine, vermutlich eine richtig gute Überholstelle, das ist Turn 18.
Vor der Schikane.
Quasi am Ende der langen Geraden vor der Schikane. Das wird der beste Punkt sein. Dann Turn 21, also die letzte 90 Grad Rechtskurve vor Startziel. Da könnte noch was gehen.
Mit der Brechstange vorbei.
Ja, also da kann man sich schon daneben setzen, glaube ich. Wenn man gerade zum Beispiel im Attack-Mode ist, zu dem wir gleich noch kommen, oder den Fanboost noch einsetzt, da geht was. Kurve 1 wäre vielleicht noch was möglich. Und wenn man sich die andere Seite der Strecke anguckt, von Turn 14 bis Turn 17 geht es halbwegs geradeaus ein ganzes Stück. Vielleicht geht da ja noch was, aber gefährlich und hochriskant wahrscheinlich.
Spannende Strecke auf jeden Fall. Ich warte ja immer noch auf die China-Strecke. Ne? Also wir haben jetzt Riad nach Sanya, glaube ich, vorgestellt bekommen und warten immer noch auf die Strecke in Sanya. Bin mal gespannt, was dann da irgendwann passieren sollte.
Wann ist hier dran im Kalender? Also die Riad ist ja der Auftakt und China ist ja noch ein bisschen hin dann, ne?
Ja, Ende März ist das, glaube ich.
Oder sowas. Ja, dann müssen die sich ja jetzt nicht beeilen. Dann ist es ja okay, dass wir diese zuerst sehen. Aber ich habe jetzt gerade einfach mal kurz die Reihenfolge im Workflow geändert, weil Timo den Attack-Mode schon erwähnt hat, können wir den eigentlich gleich angehen, finde ich, oder? Wer weiß was über den Attack-Mode?
Ja, also Attack-Mode kennen wir alle, haben wir gelesen im sportlichen Regelwerk. Das ist der Ersatz für den Boxenstopp, der jetzt wegfällt ab nächster Saison. Ist im Grunde genommen fast wie DRS. So ein bisschen. Du fährst durch eine Zone, eine Aktivierungszone, die ist ein bisschen abseits der Ideallinie und damit schaltest du dann 225 kW statt 200 frei. Mit Fanboost kommst du sogar auf 250 und es waren bisher relativ wenig Details über diesen Attack-Mode öffentlich bekannt und offiziell bestätigt sind sie auch immer noch nicht. Allerdings der Serienchef Alejandro Agag kürzlich bei Motorsport Total, war es glaube ich, ne? motorsporttotal.com, ein Zitat hinterlassen, in dem er sagte, dass dieser Attack-Mode bis zu 5-mal pro Rennen geplant ist. Und das war auf jeden Fall neu. Plan ist, dass es verschiedene Fenster gibt, 3-mal ein 3-Minuten-Fenster und 2-mal ein 4-Minuten-Fenster, in dem man eben die Steroide freischaltet. und dann mit 25 kW mehr fährt als die Konkurrenz. Kommt insgesamt auf 19 Minuten. Das ist mehr als ein Drittel vom ganzen Rennen. Die gehen ja jetzt nicht mehr nach Runden, sondern nach Zeit. Dreiviertel Stunde, 45 Minuten plus eine Runde. Und 19 Minuten davon sind eben im Attack-Mode. Je nachdem, wie die Strecke eben beschaffen und gebaut ist und gelayoutet ist. Aber im Normalfall 19 Minuten, die man Attack-Mode hat. Und das ist schon eine heftige Zeit.
Mhm. Ja, wir müssen mal abwarten. Das ist ja bisher nur aus einer mündlichen Aussage heraus von Agag. Es gibt also noch keine schriftliche Stellungnahme oder wirklich verbindliche Information von der FIA, ob das nun wirklich so kommt. Und es kam ja auch der Zusatz, wird von der Streckencharakteristik abhängen. Also warten wir mal ab, aber in dem Bereich wird es sich ungefähr bewegen, sicherlich. Das heißt, wir haben wirklich einen großen Part, wahrscheinlich ein Drittel des Rennens im Attack-Mode. Was, glaube ich, für viel Spannung sorgen wird.
Ja, was man dazu sagen muss, es ist ja geplant im Rahmen der offiziellen Formel E Testfahrten, die Mitte Oktober stattfinden in Valencia, dann auch das neue Rennformat auch mit dem Attack-Mode dann mal zu testen und möglicherweise wird man da noch Detailverbesserungen vornehmen. Wie gesagt, das ist jetzt im Moment nur eine Aussage, die Alejandro Agag getätigt hat, die im Raum steht. Das endgültige Reglement, das sportliche Reglement, ist noch in dem Punkt noch nicht veröffentlicht. Und wie gesagt, da gehen wir davon aus, dass das nach den Testfahrten im Oktober kommen wird, nachdem man da die ersten Erfahrungswerte mit dem System gewonnen hat. Und ja, möglicherweise dann auch nach den ersten Rennen vielleicht nochmal Anpassungen für die zukünftigen Strecken vornehmen wird. Die Möglichkeit besteht ja auch.
Ich habe meinen Gedanken vergessen.
Oh je. Ausgepustet, das war's. Oh. Na gut, dann wird die Welt von diesem Gedanken nie erfahren, denn wir gehen über zum nächsten Thema, wo wir gerade so mit Strecken und was mit Strecken passiert beschäftigt sind, können wir noch einen kurzen Blick Richtung Monaco werfen, denn nach der abgelaufenen Saison hat, wenn ich mich nicht irre, sowohl Buemi als auch Di Grassi gesagt, wir müssen auf jeden Fall nächstes Jahr auf dem Monaco Grand Prix Kurs fahren. Und ich ehrlich gesagt habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, das ist eigentlich eine geile Idee. Und jetzt gibt es allerdings auch Leute, die das nicht so sehen. Unter anderem Jean Todt, das ist der, der irgendwie das letzte Wort hat bei allem. Da haben wir ja schon in einer Episode mal länger drüber geredet, was Jean Todt eigentlich in der FIA zu sagen hat und was nicht. Die Liste mit den Dingen, die er nicht zu sagen hat, war sehr kurz, um nicht zu sagen quasi nicht existent. Und er hat jedenfalls gesagt, ja, er wüsste jetzt nicht so genau, warum man das machen sollte, und so ein eigener Kurs in Anführungszeichen würde der Formel E eigentlich besser zu Gesicht stehen. Wird zitiert mit, in meinen Augen ist für die Meisterschaft wichtig, dass du sie nicht mit anderen Serien vergleichen kannst. Da kann man natürlich drüber streiten, denn das ist, was man letzten Endes sowieso immer macht, denn als Mensch denkt man so in Vergleichen, ist immer alles relativ zu irgendwas. Letzten Endes wird er sich aber offensichtlich durchsetzen, denn so wie es aussieht, wird die Formel E in Monaco nicht auf der Grand Prix-Strecke starten, sondern auf der Kurzvariante der Streckenführung, die wir schon kennen. Was denkt ihr darüber, Jungs? Wie seht ihr das?
Ja, also wir können ja mal die beiden Positionen beleuchten, weil die eine hat Tobi W. ja auch schon im Artikel kommentiert, die kann er gleich nochmal zum Besten geben. Ich finde es ehrlich gesagt schade persönlich, hätte mich sehr gefreut über die lange Variante, gerade auch um wirklich mal diesen Vergleich zu haben, aber halt auch vor allem diese schöne, ja, die schönen Streckenparts in Monaco oben zum Casino hoch, dann durch den Tunnel, das macht halt Monaco aus für mich. Und natürlich gehört der Hafen genauso dazu, Schwimmbadpassage und so weiter, aber es ist halt nur halb Monaco oder ein Drittel Monaco. Zusätzlich finde ich auch diese Abkürzung dann nach Startziel runter rechts an den Hafen einfach bisher nicht gut gelöst. Da soll es wohl Anpassungen geben, dieser ersten Kurve. Aber ich weiß nicht, ich finde dieses Layout nur so halb gar und hätte mich jetzt gefreut, wenn wir da wirklich die ganze Strecke genutzt hätten.
Ja, die andere Position ist da natürlich die Jean Todt vertritt und wo er auch von diversen Teams unterstützt wird. Die Teams wollen auch lieber auf der Kurzvariante der Strecke fahren, hat unter anderem auch taktische Gründe. Bei dem neuen Rennformat geht man davon aus, dass man ungefähr 20 Runden fahren kann auf der großen Strecke, und Monaco ist ja nicht als eine Strecke bekannt, in der man sehr, sehr viele Überholmöglichkeiten hat. Wie gesagt, hatte Susi Wolf da auch zu dem Thema gesagt, sie wollen den Zuschauern mehr Spektakel bieten, und dafür befürworten sie die Kurzvariante der Strecke. Ein Thema, das für Alejandro Agag in dem Zusammenhang eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, für Jean Todt im Gegensatz dazu schon, ist die Vergleichbarkeit. Die Formel E, ich habe es ja im Kommentar schon mal angerissen, die Formel E hat zum Teil, obwohl sie großartigen Motorsport bietet, zum Teil große Schwierigkeiten, was das Standing bei den klassischen Motorsportfans angeht. Da sind die Vorbehalte gegen Elektrorennfahrzeugen doch ziemlich groß, und ich finde, es wäre dann zum jetzigen Zeitpunkt kein so gutes Zeichen, auch öffentlichkeitswirksam, dass man die Rundenzeiten 1:1 vergleichen könnte. Muss sich darüber im Klaren sein, die Formel 1 spielt in einer ganz, ganz anderen Liga. Die haben ungefähr dreimal so viel Leistung, im Vergleich zum Rennbetrieb sogar viermal so viel wie die Formel E. Die Autos wiegen dabei knapp 150 Kilogramm weniger, wenn ich die Gewichte richtig im Kopf habe, und sind sowohl was die Antrieb, was den Antrieb als auch die Aerodynamik angeht, bis an die Grenzen der Physik ausgereizt. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ich habe es gerade eben noch mal geguckt. Es gibt auf YouTube ein Video, da wird die Pole-Runde von Nico Rosberg aus dem Jahr 2014 mit der Pole-Runde von Sebastian Buemi in Monaco 2015 untereinander gelegt. Zumindest auf den Streckenteil, den beide Strecken gemeinsam haben. Und da hat Rosberg im 2014er Mercedes dem Buemi mal eben mehr als 10 Sekunden abgenommen. Rosberg fuhr 27 Sekunden, Buemi knapp 38 auf dem Stück. Und ich sag mal, wir wissen ja alle, dass diejenigen, die Formel 1 verfolgen, wissen, dass da ja große Reglementänderungen gewesen sind seit 2014 und die nochmal deutlich schneller geworden sind. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass auf die gesamte Monaco-Strecke gesehen bestimmt ein Unterschied von 40 Sekunden zwischen Formel E und Formel 1 lägen. Und ich glaube, das wäre alles andere als positiv, was die öffentliche Wahrnehmung auch von Elektromobilität im Rennsport angehen würde. Und ich bin daher auf der einen Seite ganz froh, dass man jetzt dem direkten Vergleich zumindest noch eine Zeit lang aus dem Weg geht. Wie auch schon angerissen, es werden ja derzeit diverse Optionen für die dritte Generation der Formel-E-Fahrzeuge diskutiert. Da hatten wir vor einiger Zeit auch einen Artikel auf eFormel.de, dass 500 kW Leistung in Verbindung mit Allradantrieb von Toto Wolff als mögliche Option genannt wurden. Das wäre dann, denke ich mal, eine andere Hausnummer, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, dann einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Aber wie gesagt, im Moment denke ich, dass das noch keine so gute Idee wäre. Ist aber mein ganz persönlicher Eindruck, den ich da habe. Wird offensichtlich allerdings auch unter anderem von Jean Todt und auch mehreren Teamverantwortlichen geteilt.
Ja, also jetzt ist es erstmal so, scheint wohl entschieden für nächstes Jahr, aber Monaco bleibt im Zweijahresrhythmus weiterhin. Das heißt, die nächste Ausgabe werden wir dann 2021 haben und dann werden wir sehen, ob dann vielleicht sich das Bild ein bisschen gewandelt hat. Die Meinung dazu, ob die Autos vielleicht doch noch mal schneller geworden sind, wir werden sehen.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Gen 2 Autos auch schneller sind als die Gen 1 Autos. Ne? Also nicht nur die Formel 1 hat neue Regeln bekommen, sondern auch die Gen 2 Autos sind halt flotter und können auch, was waren das, 280 in der Spitze?
Theoretisch, ja.
Theoretisch, und es wird in die Richtung gehen, wenn man das auf den Berg hochfahren würde Richtung Casino. Also es wäre schon natürlich immer noch langsamer als die Formel 1, ganz klar, aber nicht so schlimm wie mit dem Auto der ersten Generation. Aber naja, nun ist es so, fahren wir Monaco-Kursanbindung eben. Mir ist nur wichtig, dass wir irgendwie Saint-Devot ändern, die erste Kurve.
Ja, auf jeden Fall.
Die ist viel zu spitz, so, da passt halt nichts durch irgendwie. Der Unfall aus Saison 1 ist halt Sinnbild für diese Kurve und für das Design von dieser Kurve. Da muss irgendwie das umgebaut werden in Kurve 1 in Monaco. Wenn man schon kurz fährt, dann bitte so.
Genau. Hört auf den Tobi. Gehen wir weiter. Nissan, also das quasi Nachfolgeteam von Renault Edams, also Nissan Edams, hat seine Fahrerpaarung vorgestellt kürzlich. Und ich sag mal so, wir haben die ganze Zeit eigentlich damit gerechnet, dass Buemi als Renault Edams Fahrer auch bei Nissan antreten wird. Und das ist ja jetzt auch bestätigt worden. Und über Kollegen Buemi müssen wir, glaube ich, auch nicht viel erzählen. Den kennen wir aus der Formel E wie unsere Westentasche. Aber über seinen Teamkollegen, glaube ich, muss man das ein oder andere Wort verlieren. Denn mir zum Beispiel ist der Name kein Begriff gewesen. Tobi Bierchen weiß, glaube ich, mehr.
Na, mir ist der Name schon ein Begriff gewesen, aber das ist trotzdem eine mittlere Sensation, dass Alex Albon, wie er heißt, ins Team kommt. Alex Albon, seines Zeichens halb Brite, halb Thailänder, nimmt, glaube ich, unter thailändischer Lizenz momentan in der Formel 2 an den Rennen teil. Und ist absolutes Nachwuchstalent und eine zukünftige Formel-1-Hoffnung irgendwie gewesen. Der hat jetzt ist ja gerade hier Sochi, Formel-1-Wochenende, hat er gestern am Samstag Rennen 1 gewonnen. Heute ist er Dritter gewesen, ist Meisterschaftszweiter in der Formel 2 hinter George Russell und vor Lando Norris, der momentan halt ein bisschen knickt, aber naja, da in der Formel 2, ehemals GP2, schon in den Top 3 zu rangieren, das ist schon mal eine Ansage. Der hat in Marrakesch einen Test für Edams gefahren, damals im Januar. Und naja, galt aber trotzdem als eigentlich irgendwann mal Formel 1-Fahrer. Ich weiß nicht, ob er die Formel E jetzt vielleicht sogar als Sprungbrett nutzt für die Formel 1, um sich vielleicht einen Namen zu machen. So, guckt mal, ich kann auch elektrisch fahren. Oder wie das jetzt läuft, jedenfalls ist eine große Formel 1-Hoffnung jetzt in der Formel E. Und der Bube kann echt fahren. Also von den Ergebnissen, die ich gerade erwähnt habe, kriegt man schon so einen Vorgeschmack, was der hinterm Lenkrad kann. Alex Albon ist ein super Fahrer und ein super Typ, der ist halt da, weiß ich nicht, wie alle jungen Rennfahrer, Vollprofi in allen Hinsichten. Und ein Riesengewinn, finde ich, für die Formel E.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, dass jetzt immer mehr junge Talente eben in die Formel E wechseln. Ich meine, das hat damals angefangen mit Mitch Evans beispielsweise oder so, die dann rübergegangen sind.
Kam der auch direkt aus der Formel 2?
Ich glaube nicht.
Der hatte ein Jahr Pause.
Der hatte, glaube ich, ja, zwischendurch was anderes gemacht. Aber Frontrunner aus den Feeder-Serien, die noch in ihrem besten Alter sind, die jetzt in die Formel E kommen. Und vielleicht kurzer Exkurs noch dazu. Ich glaube, zu Albon gibt es sonst nicht viel mehr zu sagen. Das hat Tobi gerade schon gut zusammengefasst. Kommt mir nur gerade Van Dorn noch in den Sinn. Den haben wir ja so nicht im Workflow hier stehen. Der möglicherweise ja bei HWA unterkommen könnte und Berichten zufolge sogar schon einen Vertrag unterschrieben hat. Für mich auch so ein gutes Beispiel. Ja, er kriegt in der Formel 1 kein Cockpit mehr für nächste Saison, höchstwahrscheinlich. Dass er dann, ohne lang zu zögern, als erste Option dann die Formel E nimmt, um halt ja auf dem Radar zu bleiben, sich da zu beweisen. Und ich glaube, das ist einfach für die Serie auch so ein Gewinn und für uns alle, solche Top-Talente in der Formel E fahren zu sehen, sich da zu messen mit sehr ähnlichem Niveau an Material, was sie zur Verfügung haben, halt für die wirklich die Chance, sich zu beweisen. Und ja, jetzt egal ob Albon, ob Van Dorn oder ob Wehrlein, der möglicherweise bei Mahindra jetzt unterkommt, es wächst irgendwie, ja, es kommen immer mehr Jungtalente rein, die ihre Karriere zu Teilen noch vor sich haben. Also alles echt vielversprechend, finde ich.
Ich finde, das war ganz gut ausgedrückt, mit auf dem Radar bleiben. Man sagt immer so, Formel E ist der Friedhof für all diejenigen, die es nicht in die Formel 1 geschafft haben oder nach ihrer Formel 1-Zeit noch Auto fahren wollen. Aber Formel E ist tatsächlich, hat sich etabliert, vielleicht auch erst in den letzten zwei Saisons, als die Serie, um auf dem Radar zu bleiben oder halt richtig Karriere zu machen, eins von beidem.
Ja, beste Beispiele, Buemi und Wern, die beide aus der Formel 1 damals ja mehr oder weniger sang- und klanglos sich verabschiedet haben und jetzt einfach plötzlich durch ihre Erfolge in der Formel E wieder bei den Formel 1-Teams auch ein Thema sind und von den Medien natürlich dementsprechend gepusht werden. Hier, habt doch nochmal einen Blick auf die, die können wirklich was.
Ja, ein Beispiel hatten wir ja auch jetzt nicht in der vergangenen Saison, sondern in der Saison davor. Da hat ja für den New York E-Prix Pierre Gasly das Cockpit von Sebastian Buemi bei Renault Edams übernommen und hat sich da super verkauft. Ja, jetzt ist er dann über den Schritt Toro Rosso dann jetzt Red Bull Racing Werkspilot und Red Bull Racing Pilot und wird nächste Saison in der Formel 1 an der Seite von Max Verstappen starten. Das ist in der Formel E hat man durchaus die Möglichkeit, sich da zu beweisen und sich da auch für höhere Aufgaben, sag ich mal, im Formelsport zu empfehlen.
Obwohl man da sagen muss, dass Pierre Gasly halt tatsächlich so, das war nur so der One-Off-Lauf irgendwie, mal so als Ersatz reingesprungen. Aber es hat seinem Lebenslauf ganz sicher nicht geschadet.
Genau.
Jedenfalls Nissan Edams jetzt mit Sebastian Buemi und Alex Albon.
Ja, und Virgin Racing jetzt mit Audi-Antriebssträngen. Da haben wir ja schon lange drüber geredet und seit Monaten heißt es, ja, das ist so gut wie fix. Ende 2017 ging das irgendwie schon das erste Mal los, dass man gesagt, ja, hier Virgin macht irgendwie mit Audi und so. Und jetzt wissen wir es endlich, jetzt ist es wohl ausreichend fix, dass man sagen kann, offiziell, Stempel drunter, Unterschrift und alles. Audi wird die Virgin-Renner sozusagen antreiben in Saison Nummer 5 Und was das jetzt bedeutet für Saison Nummer 5 und für Virgin, ist natürlich eine interessante Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit dem, was sie in den vergangenen Saisons gelernt haben, mit dem Team, das sie haben, mit den Erfolgen, die sie bis jetzt schon gefeiert haben, durchaus vorne mitfahren können in der kommenden Saison, oder? Was meint ihr?
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe vor einem halben Jahr oder sowas, wollte ich schon mal einen Artikel schreiben, einen Kommentar, als dieses Gerücht Rückkehr Freins das erste Mal aufkam. Freins wird Meister 2019. Und ich glaube, das ist tatsächlich mittlerweile wieder realistisch. Ich glaube, dass, also Freins ist relativ oder hat sehr gute Chancen. Ich würde mal schätzen 90% oder so, dass der da als zweiter Fahrer neben Bird verkündet wird. Supergeil, weil er einfach einer der besten Formel-E-Fahrer meiner Meinung nach war in den letzten Jahren und dann aus politischen Gründen eben sein Cockpit bei Andretti verloren hat, wegen der BMW-Beziehung da. Wenn er zusammen mit Bird antritt, für mich eines der stärksten Fahrerduos plus einen Antrieb von Audi, der bisher der stärkste im Feld war, plus Team Virgin, das in jeder Saison eigentlich vom Team her immer ganz vorn dabei war, also die eine starke operative Crew vor Ort haben. Für mich ein mega starkes Team, wenn das so alles kommt. Und ich glaube, da muss ich auch Audi warm anziehen nächste Saison, dass die dann nicht vom Kundenteam wie einst Renault von Tachita in den Schatten gestellt wird. Also ich glaube, dass das wirklich, dass wir uns auf Virgin wirklich freuen können nächste Saison.
Schön. Amen. Mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Zack, bumm, nächstes Thema. Freuen tut sich bestimmt
durch heute.
Ja, freuen tut sich bestimmt der Tobi über die nächste Information, nämlich Jaguar stellt den iType 3 vor und der Tobi als unser kleiner Jaguar-Fanboy darf sich jetzt gerne mal hier durchs Thema hangeln.
Ach, so groß ist meine Fanboy-Tastigkeit jetzt auch nicht. Nee, aber gar nicht. Jaguar hat die Lackierung vom iType 3 vorgestellt. Piquet und Evans, die bleiben auch in Saison 5, das wissen wir schon seit ein paar Tagen. Aber Jaguar hat eben auch ein Auto den beiden zur Verfügung gestellt. Erstes Mal mit Dennis nickt zustimmend. Erstes Mal mit einem selber entwickelten Antriebsstrang. Der kam bisher von ja quasi außer Haus. Also es stand zwar Jaguar drauf, aber wirklich ganz in-house gebauter Antrieb war das jetzt nicht bei Jaguar. Dem ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, das sind 800 Teile, war die Zahl, die sie neu entwickelt haben und komplett alles selber zusammengeschustert. 25% angeblich effizienter als im Vorjahr, was schon eine heftige Zahl ist. Dazu fast gleich gebliebenes Gewicht. Neu sind eben hier MGU, also Motor-Generator-Einheit, Inverter und dann das Ganze, was an der Antriebsachse passiert. Dann noch Kühlsystem und Aufhängung und die Computereinheit, die Software, kommt jetzt alles von Jaguar.
Und ich finde die Aussage von James Barclay, das ist ja der Teamchef von Jaguar, die Aussage sehr interessant, dass sie offensichtlich als erstes Team ihren kompletten Antriebsstrang in-house entwickelt haben. Also kleiner Diss auch in Richtung Konkurrenz, dass natürlich, sei es Audi, sei es BMW, immer auch Zulieferer mit von der Partie sind, egal ob das jetzt größere und sichtbare sind wie Schaeffler. Oder ob das Unternehmen wie, ITK zum Beispiel, wo wir heute einen Artikel zu haben, die Software für Audi auch mitgestalten oder maßgeblich beteiligt sind, dass viel zusammengeführt wird unter einem Markenclaim oder einer Firma dann. Und Barclay jetzt gesagt hat, er glaubt, dass sie das erste Team sind mit kompletter Inhouse-Entwicklung. Finde ich bemerkenswert, dass die das wirklich auch alles selbst machen. Und bin gespannt, ob man das merkt, dass dann alles noch besser aufeinander aufbaut, die Prozesse vielleicht besser verlaufen. Also wir werden sehen, ob jetzt Jaguar in seiner dritten Formel-E-Saison dann den nächsten weiteren Schritt macht und tatsächlich dann endlich um Siege kämpft.
Was halten wir von der Lackierung?
Dennis?
Oh, sie ist fertig. Hey!
Ich finde sie irgendwie erwartbar, aber nice.
Soll ich kommentieren?
Ja, kommentier mal. Gastkommentar.
Also es wundert mich, dass sie, die haben ja zwischendurch noch ein Livery vorgestellt. Geht das?
Das geht.
Okay. Ja, die haben ja zwischendurch noch ein Livery vorgestellt mit so, ich weiß nicht, was das war, Safari-Steppe, irgendwas. es wundert mich, dass sie davon weggegangen sind. finde es, glaube ich, ein bisschen klobig jetzt mit diesen festen Linien. Also da hat mir das besser gefallen mit den dünneren Linien, was sie in den letzten Jahren hatten. Aber ich glaube, das Auto ist ein bisschen dunkler geworden allgemein. Also es unterscheidet sich auch mehr von den anderen. Das war ja letztes Jahr immer so ein bisschen ein Problem. Also ist schon gut, glaube ich.
Gut. Schiff vom Experten.
Chef sagt, dir fällt, dann dir fällt mir hoch.
Kann man machen. Ich finde ja, optisch passen auch der iType 3 und das Jaguar, der iPace für die e-Trophy ganz gut zusammen. Wenn man die so hintereinander fahrend auf dem Bild sieht, wie wir es zum Beispiel bei uns im Artikel haben, das ist schon irgendwie nice, ne? Also der iPace hat mehr von diesem, ich weiß es nicht, wie man diese Farbe nennt, ist nicht blau, ist aber auch nicht so richtig türkis oder ich habe keine Ahnung, wie man diese Farbe nennt. Der ist so ein bisschen invertiert, ja. Der hat mehr von dem Blau und weniger von dem Schwarz und der Formel E-Renner hat mehr von dem Schwarz und weniger von dem Blau und so hintereinander sehen sie richtig nice aus. Ein bisschen so wie diese, wie die Dragons immer mit ihren Designs gespielt haben, nur dass das eben das gleiche Auto war, nur mit anderen Designs, ja. Und jetzt bei Jaguar hat man ja neben den Formel E-Autos eben auch noch die iPaces unterwegs in der e-Trophy. Und wir haben ja erst letztes Mal, vorletztes Mal, das Mal davor und wenige weitere Male davor darüber sinniert, wie das denn jetzt funktionieren soll, wenn auch am 15.12. die iPace e-Trophy an den Start gehen soll, aber es eigentlich nur ein Team gibt. Und sie haben offensichtlich gehört, dass wir uns Sorgen machen und jetzt tröpfeln so langsam die nächsten Namen in den Äther. Und da sind ganz klangvolle dabei, ne? Tobi B., das hat dir, glaube ich, gefallen, wie die Jungs heißen, die im zweiten Jaguar iPace e-Trophy Team antreten.
Es gibt, ja genau, wir haben einmal das Ray Hall Letterman Denninger, ich sag RLL, mit Catherine Legg und Brian Sellers. Und jetzt.
Oder wie die Apple Autokorrektur gerne verbessert, Catherine Ledge und Captain Zeltas.
Captain Zeltas, sehr gut.
Das ist mir noch nie passiert.
Nee, aber, Captain Zeltas. Svenja ist ja für die iPace-Texte zuständig bei uns. Und da hat dann zweimal jetzt Apple diese Zeltas reingehauen und ich habe mich einfach bepisst vor Lachen.
Köstlich. Ja, es gibt noch mehr schöne Namen. Mal sehen, was daraus kommt.
Ja, es gibt jetzt also auch Sergio Jiménez, obwohl das ist Spanisch, wie spricht man den auf Portugiesisch aus?
Ja, so ähnlich.
Sergio?
Sergio?
Ja. Jiménez. Und den mit dem klangvollen Namen Caca Bueno.
Ja. Das amüsiert mich.
Das sind aber tatsächlich wirklich so Rennsportgrößen in Brasilien und überhaupt in Südamerika und auch international gar nicht so gänzlich unbekannt. Das sind schon ziemlich, ziemlich gute Fahrer und auch Caca Bueno, den kennt man irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Motorsport, mit bedachtem Motorsport auseinandersetzt.
Ja, ist ein Name, den merkt man sich auch.
Den merkt man sich auch, den Namen, richtig, aber der kann auch Auto fahren. Ich glaube, 5-mal ist er Meister geworden in der DTM-Version von Brasilien. Und die sind, also das ist eine richtig, richtig geile Rennserie, die nationale Stockcar-Meisterschaft. Und da 5-mal Meister zu werden, das ist schon beachtlich. Und ja, Caca Bueno ist ein ziemlich großer Name, zumindest in Südamerika. Und die bekommen eben ihr eigenes Team in der iPace Trophy. Jaguar Brazil Racing heißt das Ganze und treten eben als zweites Team an. Dann gibt es auch noch ein Team aus Asien und der Pazifikregion. Das hat noch keinen wirklichen Namen, deswegen nennt man das jetzt erstmal Asia Pacific Team. Da soll tatsächlich teilnehmen ein Neuseeländer. Und zwar Simon Evans.
Warte mal, Evans, den Namen kenne ich doch.
Ja, schon mal gehört.
Ja, dat. Das ist der Bruder von Mitchie.
Tatsächlich, Mitch Evans ist Bruder.
Der große Bruder,
auch seines Zeichens Rennfahrer. Nicht viel international gemacht, vor allem in Neuseeland geblieben und da, oder Australien auch gewesen für die V8 Supercars. Ja, und jetzt Simon Evans, Bruder von Mitch Evans, macht den Sprung, den großen, nach Europa und fährt in der iPace Trophy.
Ziemlich gut, da bewegt sich noch was.
Das sind die Fahrer, die bisher feststehen. Was wir außerdem wissen, ist, dass bereits 3 weitere Teams, quasi Teamslots, verkauft wurden, also die Autos, an ein Team aus Deutschland, was auch schon beim Test dabei war, mit einem Fahrer, der allerdings noch unbekannt ist. Ein Team aus China und ein Team aus Saudi-Arabien, um natürlich jetzt auch beim Saisonstart in Diria dann dementsprechend auch präsent zu sein. Das heißt, es nimmt so langsam Form an. Ich bin nur gespannt, wie diese Teams jetzt aussehen. Also ob die jetzt wirklich unabhängige Teams sind, weil bei dem brasilianischen Team, das wirkt ja so, als wäre das einfach Jaguar Brasil, die gesagt haben, hier, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da ein paar Monate vor dem Start der Serie einfach mal ein zweites Team kriegen und mal so ein Signal setzen. So interpretiere ich das Ganze, dass Jaguar einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt mal hier Bewegung reinbringen mit auch Fahrern und ein bisschen Invest, dass einfach andere sehen, okay, die Serie gibt's wirklich und jetzt machen wir auch mit. Also so langsam kommt das Fahrerfeld zusammen. Auch in den nächsten Tagen werden da eigentlich weitere News erwartet. Und eigentlich schon in Zürich damals aufgekommen, das Gerücht, dass auch Tachita möglicherweise ein Team stellen wird in der IPSE Trophy. Wollen wir mal sehen, ob das wirklich so bleibt jetzt. Durch die Verknüpfung mit DS könnte sich da vielleicht was getan haben, dass die jetzt nicht mehr im Jaguar Markenpokal antreten. Aber das gab es mal, das Gerücht. Also es bleibt spannend.
Du, ich bin gespannt, ob das wird wie mit der A1GP damals. So,
daran habe ich
auch nach Ländern, dass es nach Ländern sortiert wird und jedes Land so sein eigenes Einsatzteam hat. Das war ja damals auch so. Campos hat Spanien gemacht und Dams hat Frankreich gemacht. So, und das ist halt das Team von Jaguar Brasilien und das Team von Jaguar China und das Team von Jaguar Deutschland.
Das wissen wir noch nicht, oder?
Und die haben halt, also der Einsatz kommt von aus dem Land, von der Jaguar-Firma. Und die kaufen sich ein Team dafür rein, die dann die Rennoperationen machen. So eben Tachita würde dann Jaguar China machen. Und Campos, was könnte es aus Spanien sein? Campos vielleicht. Ja. Jaguar Spanien macht Campos. Und hier RLL macht Jaguar USA, weil auf dem Auto sind halt auch überall die Stars and Stripes drauf, ne? Also richtig. Es könnte tatsächlich so ein Nationencup werden, wo dann die Teams, also so die, ja, wie drückt man das am besten aus? Eben Teams hinterm Team stehen.
Ja, vermute ich auch. Eine Sache noch, bitte den Herrn Bueno nicht Kaka aussprechen, sondern die Betonung auf dem zweiten A, Kaka, wie der gleichnamige Fußballer, ich glaube von AC Mailand, bin mir gerade aber nicht mal ganz sicher.
Fußballer 2007 oder so?
Genau,
in der Richtung.
Nee, ja, 2005 kommt eher hin. Als Abkürzung für Carlos, der gute Mann heißt nämlich tatsächlich Carlos Eduardo Santos Galvao Bueno Filho und wird gerne als Kaká abgekürzt. Wie gesagt, Betonung auf dem zweiten A. Ist auch schon was älter, sehe ich, der gute Mann.
Das ist ein bisschen so den Spaß an dem Namen. Aber gut, hast natürlich recht.
Ansonsten Kaka Bueno, das klingt irgendwie nach Spanisch für guten Stuhlgang oder
ja,
so.
Ja, genau. Deswegen fand ich das sehr gut gefallen. Aber man sagt ja immer, no jokes with names. Also lieber lassen.
Okay.
Ja gut, dann hast du ja eigentlich die perfekte Überleitung geliefert mit deinem Fakt, damit wir einfach weitermachen können mit weiteren Fakten.
Der Formel E Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche in dieser Woche mal von mir zur Abwechslung. Und zwar ist es so, dass Maro Engel der erfolgreichste Formel E Fahrer ist, der in seiner Karriere noch nie auf dem Formel E Podest gestanden hat. Er hat bei 23 Starts 47 Punkte erreicht und steht damit auf Platz 20 in der ewigen Bestenliste. Seine besten Einzelresultate sind jedoch zwei vierte Plätze. Monaco 2016 und Paris 2018. Monaco 2017, Entschuldigung, im Jahr verrutscht.
Guck an. Das ist ein ebenso interessanter wie trauriger Titel. Der erfolgreichste Formel-E-Fahrer, der nie auf dem Podest stand. Ein bisschen traurig ist das schon. Das wird Zeit, dass du gewinnst, Maro.
Maro, gewinn mal.
Jetzt gewinn halt mal.
Wir erwarten Siege.
Jede Menge dieses Jahr.
Ja, bin gespannt.
Diese Saison, Entschuldigung.
Ja, man sagt immer ja, dabei ist das natürlich totaler Quatsch. Denn seit wann fängt das Jahr denn am 15. Dezember an, Freunde? Das ist ja was ganz was Neues.
Das ist auch kacke, weil dann uns ein Synonym fehlt. Man kann uns immer Rennsportjahr machen oder sowas. Aber nee, kannst du nicht. Ist kein Rennsportjahr, sind zwei. Also 1, 1 Rennsportjahre.
Ja gut, mal auf der anderen Seite, die allererste Saison, die hat ja schon Mitte September angefangen. Jetzt sind wir schon bei Mitte Dezember. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, wenn die so weitermachen, bis wir dann auch tatsächlich Ja sagen können zu der Saison.
2019, die Formel-1-Saison ist am 1. Dezember, glaube ich, vorbei, ne? Oder 2. Richtig. Dezember.
Schließt gut ab dann. Dann haben wir 2 Wochen Pause und dann geht es direkt weiter mit der Formel E. Und das war ja von vornherein immer der Plan von Agag und Co., dass die Formel E eben übers Winterhalbjahr laufen soll. Und es war auch immer der Wunsch, eigentlich vom September ein bisschen weiter Richtung Jahresende zu gehen. Und ich glaube, jetzt sind endlich alle happy, vor Weihnachten loszulegen. Und dann geht es ja auch im Januar nahtlos weiter, am, ich glaube, 26. Das heißt, ich glaube, jetzt ist so die Wunschterminierung gefunden und da wird es, glaube ich, auch bei bleiben. So meine Einschätzung.
12. Januar Marrakesch, Entschuldigung.
Ach stimmt, und 26. ist der TBA-Termin, ne? Wahrscheinlich Santiago.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, gut, Freunde. Ich glaube, wir sind am Ende der Sendung angekommen.
Das ging erstaunlich flott für die ganze Themen. Menge, ja, oder?
Es steht so mega viel drauf.
Ganz aber diese, raus.
Ja, diese, also eine hohe Content Density ist ja eigentlich auch fein, eigentlich, ne? Da kriegt man so richtig die Druckbetankung für die nächsten Formel E-Wochen. Das ist doch richtig gut. Mir gefällt das. Me likes, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Turbilein, willst du noch ein bisschen erzählen, was man sonst noch so machen kann, bevor wir die Klappe zumachen, den Deckel drauf und was auch sonst man noch einsetzen kann für, wir machen jetzt Schluss?
Man kann ins Internet gehen und sich zum Beispiel das Geblubber vor und nach dieser Episode sich anhören. Und zwar gibt es da so eine tolle Webseite, die nennt sich patreon.com/ebot. Und da guckt ihr vorbei und wählt euch eine Rubrik aus und dann kannst du mal gucken, was da so rauskommt am Ende. Da gibt's dann eben das Pre- und Post-Show, die Pre- und Post-Show-Option mit dem, was sonst weggeschnitten wird, ist dabei. Es gibt extra Episoden, es gibt Links zu Live-Sendungen, all das, was Spaß macht. Gerne vorbeigucken, lohnt sich besonders bei dieser Episode, glaube ich, auf patreon.com/ebot.
Wunderbärchen. Dann sage ich einen ganz herzlichen Dank nach Ülpenisch bei Zülpisch oder bei oder Ülpenisch in Zülpisch und danke euch für die rege Teilnahme, auch vielen Dank an den kurzen Gastauftritt von Dennis und euch Zuhörerinnen und Hörern eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Macht es gut, wir hören uns wieder, ne? Tschüss.
Tschüss.